Herzlich willkommen. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Selbsthilfe, welche durch das Vernetzen mit anderen Betroffenen das Leben von Epilepsiepatienten entscheidend verändern kann. Wie kann ich von Selbsthilfe profitieren? Wie finde ich eine Selbsthilfegruppe in meiner Nähe? Und wie genau gestaltet sich der Austausch? Frau Dr. Brigitte Lorch, Ärztin und selbst an Epilepsie erkrankt, unterhält sich hierzu mit Professor Ulrich Stefani, seines Zeichens Neuropädiater und Vorstandsmitglied der Stiftung Michael. Gemeinsam erläutern sie, wie die Zusammenarbeit zwischen dem medizinischen Fach und der Selbsthilfe zum Wohl der Betroffenen beitragen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen und erstmal zum Kennenlernen. Was genau hat Sie eigentlich zur Epilepsie gebracht? Frau Lorch, vielleicht mögen Sie starten.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie kam ich zu der Epileptologie oder Epilepsie? Ich kann eigentlich beides sagen. Ich bin als Jugendliche schon in Kontakt mit der Neurologie, Neurochirurgie gekommen, habe dann Medizin studiert und habe während meinem Studium zunehmend festgestellt, dass ich wohl auch eine neurologische Erkrankung, nämlich eine Epilepsie, habe. Das hat mich eigentlich immer verfolgt, sowohl persönlich als auch natürlich beruflich, dass die Epilepsie für mich ein ganz großer Punkt in meinem Leben geworden ist.
Herr Professor Stefani, wie war das denn bei Ihnen?
Ich habe auch Medizin studiert wie Frau Lorch und habe dann eine Spezialität, nämlich die Kinderheilkunde, kennengelernt und mich da sehr schnell in die Subspezialität der Kinderneurologie, also Neuropädiatrie, begeben. Und ein großer Bereich der Kinderneurologie besteht aus den Kenntnissen zur Epilepsie, den altersentsprechenden, den altersgebundenen Epilepsien und überhaupt den Epilepsiemechanismen. Und als ich dann hier die Professur in Kiel bekommen habe, war die traditionell sehr epilepsieorientiert. Mein Vorgänger Professor Dose hatte hier ein Epilepsiezentrum aufgebaut, was ich seit 1992 mit weiterführe, so dass ein Großteil meiner Tätigkeit damit zusammenhängt, dass ich Kinder mit Epilepsie und Jugendliche mit Epilepsien, möchte ich mal sagen, behandle.
Was genau bedeutet für Sie beide denn Selbsthilfe im Kontext der Epilepsie?
Für mich natürlich von beiden Seiten. Ich habe dann im Verlauf die Neurologie und Psychiatrie durchlaufen und habe dann von beiden Seiten eigentlich wahrgenommen, was das Problem ist, wenn man eine Erkrankung hat, bei neurologischen Erkrankungen jetzt speziell die Epilepsie. Und da bin ich schon vor ganz langer Zeit erstmalig in Kontakt mit der Selbsthilfe gekommen. Natürlich zum einen die Selbsterfahrung im Rahmen der Ausbildung, aber auf der anderen Seite ist die Selbsthilfe ja Hilfe, um sich selbst helfen zu können. Und da ging ich ganz naiv eigentlich hin und habe gedacht, die werden mir vielleicht einen neuen Weg, den dritten Weg geben, wie ich mit meiner Epilepsie zurechtkomme, und habe noch gehofft, dass ich auch von den Anfällen befreit werden könnte. Das war natürlich nicht so, sodass ich jetzt erst dann eine ganze Zeit lang auch keinen Kontakt mehr mit der Selbsthilfe gehabt habe, bis es mir klar geworden ist, dass nicht nur die Medikamente die Rolle spielen, sondern dass auch ich selber lernen muss, mit der Epilepsie zurechtzukommen. Und da hat mir die Selbsthilfe sehr viel gebracht, einfach Menschen zu sprechen, wo man spontan das Gefühl hat, die verstehen, was ich sag, weil sie einfach die gleiche Erkrankung haben und die gleichen Erfahrungen schon selbst durchgemacht haben. Das war so für mich der zweite Schritt dann, wo ich in die Selbsthilfe gekommen bin und auch selbst hier eine Selbsthilfe gegründet habe und das eine ganz muntere Truppe geworden ist, wo man einfach das Gefühl hat, man muss sich nicht zurücksetzen, sondern man kann einfach das, was einem gerade bewegt, auch aussprechen kann.
Herr Stefani, wie ist das bei Ihnen? Welche Rolle spielt Selbsthilfe aus Ihrer professionellen Perspektive auf das Thema, auf Patienten?
Eine sehr große Rolle, und zwar über die Jahrzehnte eine zunehmend größer werdende Rolle. Am Anfang war das Verhältnis zwischen den Professionellen, also der Ärzteschaft und den Patientenorganisationen von Misstrauen geprägt, im Sinne, die wollen alles besser wissen und so weiter. Mittlerweile hat sich das völlig gewandelt, dass man auch von der Ärzteschaft den großen Nutzen für Therapie und Bewältigung dieser chronischen Krankheit Epilepsie erkannt hat und zum Teil eben tatsächlich gemeinsame Veranstaltungen auch betreibt, in denen Fachwissen mit den Alltagsthematiken von Menschen mit Epilepsie zusammengebracht wird. Dieses Zusammenbringen schafft man im normalen ärztlichen Alltag in der Sprechstunde nicht. Das muss man klar sagen. Und auch in den Epilepsiezentren sind diese Punkte, die den Alltag ganz wesentlich betreffen, nur anzureißen. Der Umsatz, das Umsetzen des Alltags mit Epilepsie ist da nochmal eine andere Sache. Und die vielen Hinweise, die Tipps und wie gehe ich damit um und wie gehe ich damit um, besonders auch bei den Spezialepilepsie-Syndromen. Da gibt es zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe von Eltern mit Kindern, die ein sogenanntes Dravet-Syndrom haben, also eine spezielle genetisch bedingte Epilepsie. Die wissen sehr genau, wer wie was gut behandelt, welche Medikamente wirken, welche Alltagssorgen es gibt. Das kann normalerweise die Medizin nicht leisten. Also mittlerweile ein Hand in Hand gehen.
Wie finde ich denn am besten Selbsthilfegruppen in meiner Umgebung, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, das klingt super, ich bin da selbst auch auf der Suche. Wie fängt man denn da an? Wo findet man so eine Selbsthilfegruppe?
Idealerweise ist es, wenn der behandelnde Arzt einen darauf hinweisen kann, wo die Selbsthilfegruppen selber auch aktiv werden und die häufig auch niedergelassenen Ärzte darauf hinweisen muss, dass es die Gruppe überhaupt gibt, vielleicht auch durch Veranstaltungen etc. Und dann ist der nächste Schritt entweder für den Betroffenen, die Betroffene, sich in Kontakt zu setzen mit dieser Gruppe. Und da ist eine große Hemmschwelle, weil Selbsthilfe doch noch sehr altertümlich vielleicht mit anderem verbunden wird, wo man sich nicht gleich identifizieren kann. Aber wenn man dann vielleicht schon entsprechende Flyer oder Websites anbieten kann, wo einfach eine neutrale und auch eine Information möglich ist, ohne sich zu bekennen, dass man selber betroffen ist, ist vielleicht der nächste gute Schritt. Leider sind die Selbsthilfegruppen so ein bisschen versprenkelt in ganz Deutschland. Da ist ein großer Teil in der Deutschen Epilepsievereinigung, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Elterngruppe, die sich vereinigen. Aber das Beste ist, wenn eine Person im Umkreis etwas damit zu tun hat, der weiß dann am besten, wie und wo da vielleicht Hilfe zu finden sein könnte.
Ja, Stefanie, kann da vielleicht auch die Deutsche Epilepsievereinigung weiterhelfen, wenn der behandelnde Arzt keine Idee oder keine Hilfe leisten kann an der Stelle?
Auf jeden Fall kann die Deutsche Epilepsievereinigung bei Eltern, wie Frau Lorch es gerade schon erwähnt hat, sind es vielleicht Untergruppen der Deutschen Epilepsievereinigung oder extra Selbsthilfegruppen von Eltern, die über das Internet zum Beispiel zugänglich sind und Informationen auch zur Verfügung stellen. Das sollte jeder Spezialist für Epilepsie wissen, dass es diese Möglichkeiten der Information gibt und auf entsprechende Homepages oder Webseiten hinweisen.
Gibt es denn, wir haben es gerade schon angesprochen, auch die Zielgruppe der Kinder beziehungsweise der Eltern von betroffenen Kindern. Gibt es denn spezielle Selbsthilfegruppen für bestimmte Patientengruppen, wie eben zum Beispiel junge Menschen oder auch eben für Eltern von Kindern mit Epilepsie?
Ja, für die speziellen auf jeden Fall. Es gibt ja diese EBE-Gruppe für Eltern mit betroffenen Kindern, die schon mal auch auf der Website sehr gut zu finden ist. Erwachsene hat sich die Deutsche Epilepsievereinigung etwas auch noch, hat eine Gruppe für junge Epilepsieerkrankte gegründet, die sich auch jetzt eigenständig formiert. Ich selber habe jetzt von meiner eigenen Erfahrung festgestellt, dass es eigentlich nicht unbedingt das Alter die größte Rolle spielt, weil die Älteren können von den jungen oder jüngeren Betroffenen lernen und andersrum. Ich finde eher, dass tatsächlich das Krankheitsbild selber die größere Rolle spielt, so dass auch Syndromkinder dann ihre eigenen Gruppen bilden. Und da würde ich das gerade weitergeben.
Vielleicht darf ich ergänzen, im Grunde kann ich das alles unterschreiben, was Frau Lorch gerade sagt, aber es gibt dann natürlich die Kleinkinder und auch die Schulkinder, die sich in der, die sich nicht selbstständig melden können und wo es die Eltern sind. Und das ist dann schon ein, sagen wir mal, eine andere Gruppierung und auch ein anderes Betroffensein und eine Stellvertretung für das kranke Kind.
Ja, genau. Ich habe das auch so in der Gruppe, ich spreche eben einfach auch für unsere Gruppe, dass wir zwei Gruppen für Jugendliche, Erwachsene und für Eltern, die einfach ganz andere Fragen und Probleme haben können, schon angefangen mit der Betreuung bis zum Kindergarten, Schule etc., wo dann die Erwachsenen eher im Berufsleben landen und solche Fragen untereinander diskutieren.
Führerschein oder Berufsfragen spielen natürlich für im Kleinkindesalter und auch im frühen Schulkindesalter doch eine wesentlich geringere Rolle, als sie beispielsweise im Erwachsenen- oder auch dann jugendlichen Alter eine Rolle spielen, sodass eben von daher auch die Themen etwas anders sind, selbst wenn es ganz wesentlich auf das Syndrom, das Epilepsie-Syndrom ankommt. Man muss eben sagen, es gibt nicht die Epilepsie, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Epilepsien. Und Epilepsie ist der große Überbegriff oder Oberbegriff, unter dem sich unterschiedlichste Störungen des Gehirns verbergen. Es ist etwas anderes, ob man eine Fehlbildung im Gehirn hat oder ob man nach einem Schädelhirntrauma, also einer Verletzung des Gehirns im Rahmen eines Unfalls oder einen Hirntumor oder eine Entzündung im Gehirn hat. All das sind unterschiedlichste Gründe, die zu epileptischen Anfällen führen können. Und das ist eben die Aufgabe dann natürlich der Profis, das herauszufinden und entsprechende Verbindungen zu den Selbsthilfegruppen zu schaffen.
Wie muss man sich denn den Alltag so einer Selbsthilfegruppe vorstellen? Also wie oft trifft man sich? Gibt es digitale Kommunikationsmöglichkeiten? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch? Gibt es Veranstaltungen? Wie auch immer, wie kann man sich das vorstellen, Frau Lorch?
Ja, also ein Alltag im eigentlichen Sinne gibt's da nicht. Das sind lauter Leute, die sich dafür interessieren und dann mal zu der Gruppe dazu stoßen. Das heißt gar nicht, dass jemand regelmäßig kommen muss. Es kann sein, dass so eine Selbsthilfegruppe einfach aus einem Gespräch entsteht und sich die Leute dann erstmal in einem Café oder irgendwo treffen und sich dort austauschen. Das ist auch schon ein Teil der Selbsthilfe. Manche werden das auch so beibehalten und hat dann einen recht lockeren Charakter. Man hat einen Treffpunkt und man kann sich auch mal über Fußball und was auch immer unterhalten. Dass solche Gruppen gibt's jetzt auch im Epilepsiebereich einige. Aber es gibt auch Gruppen, die haben wirklich einen Raum, wo sie sich regelmäßig einmal oder zweimal im Monat treffen und sich da auch wirklich gezielt austauschen über die Erfahrungen und Erlebnisse mit Epilepsie in den letzten 14 Tagen, in den letzten 4 Wochen, die dann auch normalerweise regelmäßig kommen. Ob das jetzt in Stuhlkreis oder in anderer Form stattfindet, das sei dahingestellt. Ein Rahmen, dass man sich wirklich mit zum Beispiel einer Befindlichkeitsrunde erstmal begegnet, hat durchaus Sinn, dass jemand auch mit einer Überlegung und sich vor er in die Gruppe kommt, sich da Gedanken macht. Aber es gibt diese Gruppen jetzt auch, das ist jetzt seit der Corona-Zeit zunehmend üblich geworden, Chatgruppen, die sich dann treffen und untereinander auch im Monat einfach dann als Chat sich unterhalten oder auch die Mischform. Wir haben auch vom Landesverband regelmäßig einmal im Monat, wo dann die Selbsthilfegruppen sich im Chat treffen und entweder mit oder ohne Thema einfach sich unterhalten. Das ist so die übliche Form. Wir machen das 1,5 Stunden. Das ist in der Regel, dass das besprochen ist, was an dem Tag relevant ist, und wir gehen dann hinterher nochmal zum Kaffee trinken oder irgendwas anderes zu unternehmen. Das kann auch unabhängig von der Gruppe sein, dass man sich am Wochenende zu einer Wanderung und so weiter trifft. Das ist wirklich so eine Gruppe, die einfach ein gemeinsames Thema hat, und daraus kann man alles machen, was man sich vorstellt, einfach auch wieder vielleicht aus einer Isolation rauszufinden.
Stefanie, haben Sie da noch was zu ergänzen?
Sehr gerne. Ich kann nur bestätigen, was Frau Lorch gerade gesagt hat. Gelegentlich werden auch Ärzte oder Ärztinnen dazu eingeladen, dass sie ja vielleicht mal ein Übersichtsreferat über irgendein spezielles Thema machen. Man muss ganz klar sagen, es ist Epilepsie ist erstmal keine psychische, sondern eine neurologische Krankheit. Und Selbsthilfegruppen sind auch zur Information über diese Dinge der Neurologie und nicht der Psyche da. Es ist auch keine Suchtkrankheit und keine Abhängigkeits- und sonst etwas Krankheit, sondern es ist eine neurologische Störung, wie es Migräne und andere attackenhaft auftretende Störungen sind. Und die Selbsthilfegruppen verbreiten auch das Wissen, was es dazu gibt, und machen auch auf Termine aufmerksam, wo und wann zum Beispiel Schulungen stattfinden können, wo Patienten geschult werden können, was jetzt ein MRT und ein EEG und was diese ganzen medizinischen Dinge anbelangen, so dass sie dann auch untereinander sich fortbilden können. Es ist eigentlich nur eine Ergänzung zu dem, was Frau Lorch gerade gesagt hat, aber die Schulung des Patienten, damit er gewissermaßen oder sie Botschafterin und Botschafter ihrer Krankheit werden können und nicht selbst sich einigelt und zurückgezogen lebt nach dem Motto, oh Gott, was habe ich denn da Furchtbares, sondern genau wie Frau Lorch sagte, wie ein Zuckerkranker oder Rheumakranker oder Migräne mit den attackenhaften Migräne, damit offen umgegangen wird. Wie häufig hören wir, ich habe Rücken, ich habe Knie, ich habe Kopf und so weiter. Und der Epilepsiekranke ist da immer noch ein bisschen sagen wir mal, benachteiligt. Und das aufzuheben, dafür ist die Selbsthilfe auch sehr gut.
Ja, wir haben uns eben gerade vor ein paar Tagen in einer Gesundheitsmesse präsentiert. Das war sehr interessant, wie Personen dann auf den Stand zugegangen sind, wirklich konkrete Fragen hatten, auch mitgeteilt haben, dass sie in der Familie oder in der Bekanntschaft mit Epilepsiekranken zu tun haben. Manche haben dann gesagt, Epilepsie, nein, damit haben wir nichts zu tun. Also das sind noch wirklich, ist so eine Kluft dazwischen. Die einen, die vielleicht mal Erfahrung oder tatsächlich in der Familie es haben, wenn man sagt, dass es die zweithäufigste neurologische Erkrankung ist, dann sind die meisten sehr überrascht. Und das ist für uns als Betroffene wieder überraschend.
Herr Stefani, welche Rolle spielt eigentlich die Stiftung Michael in diesem Netzwerk und welchen besonderen Stellenwert hat sie da auch?
Wenn ich kurz ausholen darf, ist die und kurz zur Geschichte etwas sagen darf, die, weil sie auch exemplarisch ist. Die Stiftung Michael wurde vor 61 Jahren von einem betroffenen Vater oder betroffenen Eltern gegründet. In den 60er Jahren, da gab es sehr wenig Informationsmaterial für Epilepsiekranke. Und das Epilepsie hatte auch noch das sogenannte Stigma. Das heißt, Epilepsie war etwas Anrüchiges. Man ließ die Kinder nicht mit anderen Kindern mit Epilepsie spielen oder wollte nichts zu tun haben mit dieser Störung. Das hat sich glücklicherweise doch weitgehend, nicht komplett, aber weitgehend gewandelt. Dieser Vater suchte seinerzeit eben kompetente medizinische Hilfe erstmal. Und daraus wurde diese Stiftung gegründet. Die Stiftung versucht, zwischen den professionellen, also der medizinischen Seite und der betreuenden Seite einerseits und den Patientinnen und Patienten andererseits ja eine Mittlerrolle auch zu stellen, indem sie zum Beispiel sehr viele Broschüren über Alltagsfragen auch publiziert, die frei zugänglich im Internet herunterladbar sind von der Webseite der Stiftung Michael. Wie zum Beispiel die Frage, welchen Sport darf ein Mensch mit Epilepsie machen? Und das ist insofern eben sehr wichtig, dass man das auch differenziert. Und das kriegt man auch nicht auf einen Flyer einfach so abgedruckt, weil es unendlich viele Sportarten gibt, wie jeder weiß. Und natürlich unendlich viele Epilepsieformen. Und das muss sehr genau abgewogen werden, wo ein Mensch, der Epilepsie hat, welche Epilepsie er hat, bedacht werden bei einer bestimmten Sportart, die er gerne betreiben würde. Solche Alltagsfragen hören sich jetzt erstmal banal an. Man lebt ja nicht nur für Sport, aber man will auch Sport treiben. Und das ist etwas, oder Schulfragen oder Familienfragen. Ja, dass Eltern die Sorge haben, dass ihr Kind nachts stirbt im Rahmen eines Anfalls und dass das Kind deswegen immer im Schlafzimmer der Eltern mitschläft. Geht man damit um, mit dieser Sorge? Und ist es gut oder ist es nicht gut? Für welche Zeit ist es gut? Da gibt es sehr viele Fragen, die ja auch von der Stiftung Michael in diesen Broschüren adressiert werden, für alle Seiten.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Gründe für Selbsthilfegruppen besprochen, aber welche Vorteile habe ich denn von einer aktiven Teilnahme in einer Selbsthilfegruppe? Also nicht nur zu sagen, ich möchte da mal hingehen und mich vielleicht mal einmalig irgendwie austauschen oder Informationen bekommen, sondern dass ich da auch wirklich regelmäßig mit dabei bin, mich einbringe und da auch wirklich eine aktive Rolle spiele in so einer Selbsthilfegruppe.
Ja, ich habe nicht als erstes selber eine Selbsthilfegruppe gegründet, sondern ich habe das auch erstmal mitbekommen, was eine Selbsthilfegruppe ist und war erstmal ganz froh und dankbar, dass das Menschen sind, die auch was unternehmen, wo ich mich einfach einklinken kann und die nicht nachfragen, was müssen wir aufpassen, wenn du einen Anfall bekommst oder sonst irgendwas oder gar mich versuche ganz normal zu geben, in Anführungszeichen, also die Epilepsie zu verbergen, einfach zusammen zu sein und Das nächste, was viele dann hilft, ist, dass man merkt, dass es gibt so viele unterschiedliche Epilepsieformen, aber man ist als einzelne Person erstmal mit der eigenen betroffen. Und wenn man dann fachlich davon noch nicht so viel Erfahrung hat, weiß man gar nicht, wie viele Formen der Epilepsie es gibt, dass man gar nicht umfallen muss, sondern dass man einfach nicht ansprechbar sein kann. Und das ist auch schon ein Anfall, der in entsprechenden Situationen sehr störend sein kann. Und das zu hören, dass man nicht alleine ist, das ist schon eine ganz große Entlastung. Dann kommen natürlich die Fragen der medikamentösen Behandlung. Wie gehst du mit diesem Medikament um? Ist es eine Einbildung oder ist es tatsächlich eine Nebenwirkung oder muss ich das vielleicht auch mal mit meinem Arzt besprechen? Da ist immer noch eine ganz große Hemmschwelle, wenn der Termin beim Arzt kommt, das auch tatsächlich anzusprechen, dass man sich durch die Erfahrung anderer, die dasselbe durchmachen, auch mehr zuzutrauen, etwas zu machen, etwas anzusprechen und sich auch aktiv mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen. Insofern, dass man einfach den Hintergrund weiß, ich habe eine Epilepsie, ich habe jetzt seit einem halben Jahr keine Anfälle, jetzt darf ich jetzt wieder Auto fahren, lauter solche Dinge, die zwar sozialmedizinisch überall nachzulesen sind, aber für jemand Außenstehenden ganz, ganz schwierig zu bekommen sind. Natürlich ist Sozialdienst und eine Beratungsstelle ideal, um solche Fragen zu stellen, aber einfach von anderen einfach mal die Rückmeldung zu bekommen, ja, ich habe in der oder anderen Situation mich so oder anders verhalten, ich habe das dem Arbeitgeber mitgeteilt, ich habe das nicht mitgeteilt. Das sind lauter schon mal Eindrücke, die dann auch einfließen können, wenn der Mensch, der Betroffene, sich dann auch an andere Gruppen oder Informationsquellen, sprich Beratungsstellen wenden. Leider gibt's extrem wenig Beratungsmöglichkeiten, wenn man speziell mit der Frage Epilepsie kommt.
Herr Stefani, gibt's denn da eigentlich auch Momente, wo Sie sagen würden, da muss man auch so ein bisschen aufpassen im Sinne von, wenn diese Gruppen zusammenkommen und sich über verschiedene Dinge unterhalten, Ratschläge austauschen und so weiter, dass die Patienten, Patientinnen dann trotzdem auch nochmal Rücksprache mit dem Arzt zum Beispiel halten? Oder würden Sie sagen, da ist das Bewusstsein da, dass man jetzt nicht sagt, okay, nur weil 10 andere gesagt haben, es hat bei Ihnen funktioniert, dass man das blind quasi für sich selbst auch ausprobiert, sondern dass man da vielleicht auch nochmal sagt, okay, ist vielleicht ein guter Input, eine gute Idee, die bespreche ich mal mit meinem Arzt, mit meiner Ärztin.
Es ist, wie Sie sagen, letzteres ist natürlich der Fall. Das war am Anfang, ich habe es vorhin angedeutet, etwas die Sorge, und es hat wohl auch stattgefunden, dass es über Selbsthilfegruppen deutliche Bewertungen von Ärzten gab und eben eher ein Gegeneinander war, beziehungsweise man sich gegenseitig kritisch beäugt hat. Das war, ich würde mal sagen, in den 80er Jahren oder 90er Jahren spielte das eine gewisse Rolle. Das ist aber längst überwunden. Das ist bei allen Krankheiten, ob sie Diabetes oder Lungenkrankheiten oder Muskelschwundkrankheiten nehmen, ist die Selbsthilfe eine große Stütze der Menschen, die solche Krankheiten haben. Frau Lorch hat es ja eben sehr schön auch formuliert. Die Ärzteschaft ist zum Teil auch zeitlich nicht in der Lage, alle Alltagsfragen zu beantworten. Dafür braucht es auch Selbsthilfe. Und die Selbsthilfe, insbesondere wenn sie international aufgestellt ist, weiß zum Teil schneller als die Ärzteschaft über bestimmte Neuerungen Bescheid, weil die internationale Vernetzung von Selbsthilfe so immens ist bei allen möglichen Krankheiten, auch bei der in der Epileptologie, dass neue Medikamente, neue Behandlungsverfahren und so sehr rasch in die Breite getragen werden und auch, ich sag mal, von Amerika es gewissermaßen eine Millisekunde braucht, um eine Information nach Europa zu transportieren. Und angesichts der Fülle von neurologischen Erkrankungen kann ein Neurologe und auch ein Neuropädiater nicht immer Millisekunden genau wissen, was bei seinen Patienten alles Erneuerungen gibt. Und da ist auch die Selbsthilfe ein guter Treiber, dass sie im Internet und über Kommunikationswege Dinge hört, die sie dann die Profis fragen kann. Natürlich muss das ein gewisses Maß haben und es muss eben ein Umfang, darf es nicht die Praxisalltag überschreiten, aber auf diese Weise ist es ein Miteinander geworden und nicht mehr dieser kritische Besserwisser-Vorhalt, den es mal hatte.
Wenn wir uns mal das Thema Aufklärung anschauen und gerade Aufklärung in der Bevölkerung, was würden sich denn eigentlich Patienten und Patientinnen von Nichtpatienten und Patientinnen wünschen, gerade wenn es auch um das Vorwissen rund um Epilepsieerkrankungen geht?
Dieses Stigma ist häufig noch zu spüren. Epilepsie, der Begriff ist jetzt präsent und wird auch akzeptiert, aber es wird doch häufig noch mit ganz unklaren, vielleicht psychischen Erkrankungen erklärt. Und diese neurologische Basis ist vielen noch nicht so bekannt. Vielleicht ist es am einfachsten auch mal zu sehen, wie viel Persönlichkeiten mit Epilepsie sehr viel erreicht haben. Schon angefangen mit Nobel. Da werden Forschungspreise vergeben von einer Person, die unter Epilepsie gelitten hat. Als Einzelperson wäre es der Wunsch vieler, dass dieses Krankheitsbild einfach so wahrgenommen wird wie andere nachvollziehbare Erkrankungen. Wenn jemand mit Zucker einfach dann mit dem Diabetes mal 10 Minuten ausfällt, ist es verständlicher, als wenn jemand einfach vielleicht eine Situation hatte, die er selber gar nicht mitbekommen hat und vielleicht sich selber da gar nicht erinnern kann, und dass dies auch als neurologische Erkrankung und nicht willentlich verursacht gesehen wird, und wir dadurch dann einfach als Epilepsiekranke in der Gesellschaft das leisten können, was wir können, und dass es respektiert wird, dass eben die ein oder andere Situation aufgrund solcher unvorhersehbaren Ereignisse nicht möglich sind. Aber das sind Minuten, bei manchen oder bei vielen sogar, Gott sei Dank, medikamentös erfreulicherweise überhaupt keine Anfälle haben, aber vielleicht etwas weniger leistungsfähig aufgrund von Nebenwirkungen, dass dies akzeptiert wird und die Menschen dann vielleicht mal ins Auto mit einsteigen können, ohne zu sagen, ja, ich habe jetzt leider kein Auto, oder sonst irgendwie zu versuchen, das zu verbergen, dass er aufgrund der Epilepsie dies nicht machen kann und auch dann weniger an der Gesellschaft teilnehmen kann, Abendveranstaltungen einfach aufgrund von Schlafmangel mal nicht machen können, weil es einfach das Risiko eines Anfalles erhöht. Dieses Verständnis durch Aufklärung zu erreichen, das wäre ein ganz großer Schritt. Und es ist so, dass die ganz neuen, es heißt ja immer heutzutage auf Deutsch, die rezenten Studien dann neue Ergebnisse bringen, aber schon die basalen Kenntnisse, was eine Epilepsie ist und was es für den Betroffenen bedeutet, einfach aussprechen zu können, das wäre schon ein großer Schritt.
Darf ich noch ergänzen? Also ein Großteil der Sorge oder der Abwehrhaltung von Menschen, die das Wort Epilepsie hören und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben, besteht in der Hilflosigkeit, die jemand empfindet, wenn er einen großen epileptischen Anfall sieht. Diese Hilflosigkeit kann man tatsächlich nur versuchen zu vermindern, indem man Aufklärungsfilme macht, was man dann tun kann. Auf der Homepage, Frontseite der Stiftung Michael haben wir deswegen einen Film platziert, den wir von der Schweizerischen Epilepsieliga geschenkt bekommen haben. Den haben wir dort platziert und auf Hochdeutsch gewissermaßen umgemodelt, wo es klar steht oder wo man klar vorgeführt bekommt, was man tun kann, wenn man Zeuge eines epileptischen Anfalls wird, damit die Unsicherheit weniger wird und nicht immer gleich ein Notarzt gerufen wird. Dieses Notarztrufen ist im Allgemeinen so üblich geworden, dass es gar nicht mehr hinterfragt wird. Der Patient braucht es in aller Regel nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, wann ein Mensch mit einem großen Anfall, den man auf dem Boden liegen sieht und zucken sieht, wann der einen Notarzt braucht. Der Anfall hört aber normalerweise innerhalb kurzer Zeit auf. Und der Patient will auf keinen Fall ins Krankenhaus gebracht werden, weil es nichts Neues gibt für den Patienten. Und dass er nicht anfallsfrei ist, das weiß er in aller Regel, weiß die Person in aller Regel selbst. Also diese Unsicherheit in der Bevölkerung, wie verhalte ich mich denn dann? Ist das etwas, wo ich vielleicht auch belangt werden kann, wenn ich mich falsch verhalte? Die zu nehmen ist, glaube ich, für Menschen mit Epilepsie sehr wichtig und auch, um das Stigma abzubauen, von dem Frau Lorich ja gerade gesprochen hat.
Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch und für die vielen Antworten und Einblicke in das Thema.
Gerne.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.